Ja, ich glaube, die meisten, die im Gemeindeblatt nachgesehen haben, wissen, worum es heute geht. Es geht um einen Mann Gottes, einen großen Propheten mit Namen Elia. Elia, wir finden den Text im 1. Könige 18. Er war wirklich ein Mann Gottes. Und ich lese jetzt mal aus Maleachi, ich habe es nicht im Text aufgeschrieben für die Übersetzung, aber im Buch Maleachi ganz am Ende, die letzten beiden Verse, da wird dieser Prophet nochmal erwähnt für das Volk Israel. Maleachi ist ja, wie wir vermuten können, wohl das letzte Buch, das geschrieben worden ist, bevor dann das Neue Testament kam. Also das letzte Buch im Alten Testament sowieso, aber auch zeitlich. Ich sage auch deswegen die letzten zwei Verse. Ich glaube, die Elberfelder hat eine etwas andere Kapiteleinteilung an der Stelle. Hier in unseren Schlachterbibeln wäre es Kapitel 3, Vers 23 und 24. Und da heißt es von diesem Propheten Elia, der ist zu der Zeit schon gestorben: Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Das ist übrigens auch der Grund, warum es dann später im Neuen Testament so oft das Thema war: Ist Johannes der Täufer oder ist sogar Jesus Christus der Elia, der da kommen soll, der hier angekündigt wurde für das Volk? Aber hier wird schon deutlich, dieser Elia, er hat eine besondere Stellung im Volke Gottes. Bevor wir jetzt im Kapitel 18 Verse lesen, ist es manchmal gut, so die Ausgangssituation zu wissen. Also jetzt mitten rein ist manchmal schwierig. Ich versuche sie mal darzustellen. König David, er war am Ende seiner Lebenszeit, er starb dann und hatte einen Nachfolger. Das war Salomo. Diese beiden herrschten in Israel und Israel war damals ein bekanntes Königreich, ein großes Reich. Und dieser Salomo, dem gab Gott die Gnade, in Jerusalem einen Tempel zu bauen und einzuweihen. Zeitlich ist es ungefähr ca. 960 vor Christus, vor Christi Geburt. Und wir lesen dann auch im 1. Könige 2, es ist genau im 480. Jahr, nachdem die Kinder Israel aus Ägypten ausgezogen waren. Das wird dort extra vermerkt. 480. Jahr, ist auch jetzt für die Fragen nicht unwichtig. Nach dem Auszug der Kinder Israel aus Ägypten wird der Tempel eingeweiht. Endlich ist es soweit. Gott kann unter den Menschen oder bei den Menschen wohnen und zwar dauerhaft an einem Ort. Ihr wisst ja, vorher war das möglich in der Stiftshütte, aber die war beweglich, die konnte man auf- und abbauen, die ging von Ort zu Ort, die war nicht immer an einem Ort, aber bei dem Tempel war es anders. Ein großes Ereignis für dieses Volk. Gott in unserer Mitte, fest an einem Ort. Also Gottesdienst hattest du dann eben in Jerusalem dort. Leider blieb der König Salomo nicht so treu, wie wir es uns gerne gewünscht hätten. Und es nahm Sünde, es nahm Götzendienst überhand in dem Volk. Gott drohte dem Volk an, dass es bestraft werden würde und dass es sogar so sein würde, wie es in 1. Könige 12 dann heißt, dass das Reich geteilt werden würde. Eine Reichsteilung würde stattfinden und Gott müsste das Volk eben durch ausländische Mächte strafen und züchtigen. Dieses fand dann auch statt. Es gab dann plötzlich zwei Könige in diesem ehemals vereinten Reich. Im sogenannten Südreich herrschte der König Rehabeam und die Stämme dort hießen Juda und Benjamin. Juda, ihr wisst, später, die Menschen haben sich nach dem Wort benannt, Juden, ja. Benjamin gehört auch dazu, war ein bisschen ein kleinerer Stamm als Juda und in Verbindung mit Benjamin. Und die Hauptstadt war Jerusalem. Also zwei Stämme im sogenannten Südreich, ist wichtig auch für die Fragen wieder. Im Nordreich waren 10 Stämme, also Israel waren ja 12 Stämme. Im Nordreich waren die anderen 10 Stämme und König war dort Jerobeam. Ich kann es euch mal vorlesen, wie die 10 Stämme hießen. Simeon, Dan, Ephraim, Manasse, Issachar, Zebulon, Asser, Naphtali. Und dann müssten wir eigentlich noch schauen, östlich von dem Jordan gab es nochmal den Stamm Ruben und Gad und auch noch den halben Stamm Manasse, aber den habe ich jetzt schon aufgezählt auf der Westseite. Also es waren insgesamt 10 Stämme und die Hauptstadt war im Wesentlichen Samaria. Das wechselte am Anfang mal ein bisschen, das war nicht von Anfang an Samaria, aber die längste Zeit war es Samaria. Und was ist passiert? Gott hat immer wieder gemahnt, wir werden sehen, durch den Propheten Elia, aber auch durch andere Propheten. Leider haben sie nicht gehört, nicht so gehört, dass Gott das Gericht verhindern konnte. 722 vor Christus erobern die Assyrer dieses Nordreich. Sie nehmen primär hauptsächlich die Oberschicht gefangen weg mit nach Assyrien oder verteilen sie in andere Provinzen. Das Nordreich wird eine assyrische Provinz und die 10 Stämme assimilieren oder ja, vermischen sich einfach mit den anderen Völkern. Eigentlich nicht mehr richtig sichtbar sind die dann für uns. Also das waren ungefähr 200 Jahre, wo Gott gewarnt und gemahnt hat und dann wurde das Nordreich erobert und es wurde quasi ja, zum Verschwinden gebracht. Jetzt bei Elia sind wir ungefähr 100 Jahre bevor diesem schlimmen Ereignis. Also es ist ungefähr 100 Jahre, herrscht schon diese Teilung Israels, Götzendienst ist da, große Sünde im Volk Gottes. Und Gott benutzt einen Menschen, um hier einzugreifen. Ich habe schon gesagt, es gab auch andere Propheten, aber Elia, der ist ganz bekannt im Volk, der ist auch von seinem Wirken her so herausragend, dass wir uns heute mit ihm beschäftigen. Und letzten Sonntag habt ihr schon einen wichtigen Vers gelesen. Ihr habt vielleicht die Bibel jetzt aufgeschlagen, 1. Könige. Schaut mir bitte den ersten Vers in Kapitel 17 an. Da heißt es, 1. Könige 17, Vers 1, und Elia, der Tisbiter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab, dem damaligen König von dem Nordreich, das man dann in der Bibel auch mit Israel bezeichnet. Er sprach also zu diesem König Ahab, so spricht der Herr, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Im Neuen Testament wird das schön kommentiert, und zwar im Jakobusbrief. Ich habe mir das mal angeschaut bei Jakobus und ich finde es eigentlich bemerkenswert. Denn Jakobus schreibt, und da geht es darum, wie kraftvoll das Gebet des Gläubigen sein kann, dessen, der Gott vertraut. In Jakobus 5, Vers 16 und 17 sagt er uns, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und jetzt wird ein Beispiel gebracht. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Lande. Und Vers 18 dann, das Positive vielleicht für uns oder fürs Volk Israel. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Warum finde ich das merkwürdig? Da haben wir den Propheten Elia, den Gott schickt, damit das Volk umkehrt zurück zu Gott, zu Jahwe, zu dem, der mit dem Volk einen Bund geschlossen hat. Und jetzt wird gesagt, das ist ein Beispiel für uns, wenn wir beten, ernstlich beten. Und was betet der Prophet? Das ist für uns manchmal nicht so leicht verständlich. Ich weiß nicht, wer schon mal in südlichen Ländern war, weiß, wie wichtig Regen, wie wichtig Feuchtigkeit dort ist. Bei uns ist klar, wir haben Schnee, bei uns regnet es viel, viel öfter. Wir haben nicht so ein Klima wie dort. Da sagen wir, ja, das stört uns vielleicht eher. Ja? Wir hätten gern öfter Sonnenschein. Dort freuen sich die, wenn es mal regnet. Er betet darum, dass es nicht regnet. Und zwar 3 Jahre und 6 Monate. Also ich stelle mir das schon mal bei uns vor, dass das ganz schön schwierig werden würde, wenn es so lange nicht regnet. Und wir sind wirklich verwöhnt mit Regen, ja, mit Feuchtigkeit, mit dem vom Himmel. Aber dort in dem Land. Aber was würde das heute bedeuten für uns? Stellt euch mal vor, es wird einer in unserer Gemeinde kommen und sagen, ich hoffe, es ist nicht so, aber er würde sagen, es herrscht so viel Durcheinander, so viel Sünde, ich bete nicht mehr, dass euch Gott segnet. Ganz im Gegenteil. Stellt euch mal das vor. Also dem Bruder, dem traue ich einen schweren Stand zu. Wenn du sagst, ich bete jetzt eben, dass Gott nicht segnet, aber natürlich, das wissen wir, wenn der Bruder weiterreden würde, dann würde er nicht sagen, weil ich euch nicht lieb habe, sondern weil ihr umkehren sollt zu Gott. Kann es sein, dass es manchmal so ist, dass Gott sagen muss, ich kann nicht segnen, ich möchte da auch nicht segnen, weil da Sünde ist. Nicht, dass die Sünde wächst, nicht, dass das Unrecht überhand nimmt. Also hier finden wir es jedenfalls als Beispiel. Und interessant, Jakobus hat das aufgegriffen. Jakobus sagt, das ist so passiert und wir lesen es auch dann in unserem Text. 3,5 Jahre kein Regen. Was würde passieren, wenn einer heute eben so betet und sagt, Herr, segne dein Volk nicht. Gib Trockenheit und Dürre in die Herzen deines Volkes, damit sie umkehren zu dir. Das ist wichtig, ja. Hättest du an so ein Gebet gedacht, dass es möglich ist, dass Gott sowas möchte? Uns ist doch klar, und wir beten auch immer, und ich denke auch, es ist auch richtig, Herr, segne dein Volk. Das ist das Grundsätzliche. Herr, hilf ihm. Herr, schenk, dass es ihm gut geht. Das ist ganz normal, das ist auch richtig. Aber dann müssen wir auch dazu sagen, nicht so, dass es den Götzendienst und ihnen nachläuft. Das ist auch wahr. Und es ist auch wahr, dass Gott nicht dauernd seinen Segen zurückhält. Wenn nämlich Umkehr kommt, dann plötzlich prasselt es vom Himmel herunter. Das werden wir aber auch noch finden im Text. Dann gibt Gott Regen. Jetzt kommen wir zu 1. Könige 18. Da steht geschrieben, die ersten 5 Verse lese ich mal, es geschah nach vielen Tagen im 3. Jahr, da erging das Wort des Herrn an Elia. Also wir sind jetzt schon am Ende der Dürre. Ja? Geh hin, zeige dich Ahab und ich will es regnen lassen auf dem Erdboden. Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Es war aber eine große Hungersnot in Samaria. Hungersnot ist ja dann die Folge von der Dürre. Die Ernte fällt aus, ist nichts mehr da. Wir wissen von der letzten Predigt, also der Predigt am letzten Sonntag, selbst Elia musste ja ernährt werden von den Raben, Und auch der Bach, wo er ursprünglich war, der Bach Krit, er ist ausgetrocknet, er ging dann zu der Witwe. Es war große Hungersnot, wie es hier heißt. Und der König Ahab, der hatte einen Verwalter, in Vers 3, er rief jetzt Obadja, diesen Verwalter. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Jetzt müssen wir zuhören. Denn es geschah, als Isabel, das ist die Frau von dem Ahab, von dem König, als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, da nahm Obadja 100 Propheten und verbarg sie in Höhlen. Hier 50 und dort 50. Und versorgte sie mit Brot und Wasser. So sprach nun Ahab zu Obadja, zieh durch das Land zu allen Wasserquellen und zu allen Bächen. Vielleicht finden wir Gras, um die Pferde und Maultiere am Leben zu erhalten, sodass wir nichts von dem Vieh umkommen lassen müssen. Also die Hungersnot war so groß, nicht nur für die Menschen, die Dürre war so schrecklich, sondern auch für die Tiere. Und ja, können wir uns vielleicht heute manchmal auch nicht mehr vorstellen, aber was war das, der große Wert von diesen Hirten und Bauern damals? Das waren eben diese Tiere, Pferde, Maultiere, die waren besonders viel wert. Die wollte man möglichst am letzten verlieren. Und jetzt soll dieser Diener, dieser Obadja, im Auftrag von dem König Ahab losziehen und schauen, ob es irgendwo Wasser gibt. So ist es dann im Volk. Irgendwo. Er hat von dem Elia gesagt bekommen, dass auch er, also Ahab, umkehren muss. Aber wo sucht er? Ja, überall, überall anders. Nur nicht bei Gott. Vielleicht auch bezeichnend, wenn das Unrecht dann überhand nimmt, dass der Glaube groß wird, man kann Hilfe bekommen von überall her und weiß gar nicht, dass es eigentlich Gott selber ist, der helfen möchte, der das Ganze quasi initiiert hat, damit man zurückkommt. Und Dürre im Volk Gottes bedeutet nicht nur Probleme für die Ungerechten. Wer hat denn darunter gelitten? Ja, du kannst sagen, sicherlich der Ahab, die böse Isabel, ich nenne sie böse, weil sie dann nochmal in Erscheinung tritt und wirklich Böses tut, die Baalspriester, das Volk, das böse war und dem Baal diente, also Ungerechte haben unter der Dürre gelitten. Aber das waren nicht die einzigen. Wer noch? Elia, die Witwe aus Zarpat, was wir gehört haben, Obadja selbst hat auch darunter gelitten. Also auch gerechte Leute, die 7000, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben, alle haben die Dürre erlebt. Nicht nur die Ungerechten, auch die Gerechten. Wir können sogar noch weitergehen. Hier lesen wir ja sogar, Pferde und Maultiere waren dabei, wo das Wasser ausging. Ja, natürlich die ganzen Pflanzen, die ganzen Ackerfrüchte gingen kaputt, die ganze Pflanzenwelt. Also auch Gerechte müssen unter den Sünden leiden, wenn das Volk Gottes abfällt. Sogar hier Pferde, Maultiere werden genannt. Aber die Frage ist und bleibt, wo liegt die Ursache? Ja, das machen wir gerne. Wo ist die Schuldfrage? Wie können wir das Problem lösen? Ich lese jetzt nicht die Verse, wo dieser Knecht Obadja mit Elia spricht. Wir haben schon gesehen, der war nicht so ganz auf der Seite von seinem König. Der hat Propheten versteckt, weil er genau wusste, das waren Propheten Gottes, die im Namen Gottes da waren, die eben nicht die Linie des Königshauses mitgingen, die nicht untreu waren. Und das war schon mal gefährlich. Und ich sage es jetzt nur, er begegnet dann Elia und fragt ihn, ist es auch wirklich so, dass du vor den Ahab trittst, nicht, dass du nachher weg bist, also dass sich der Geist Gottes entrückt. Ich gehe zu Ahab und sage ihm, Elia möchte mit dir reden und dann bist du nicht da. Weil das bringt mich in große Schwierigkeiten. Aber dieses Thema wird jetzt dann behandelt ab Vers 16. Schaut mal rein. Ist der Gerechte eigentlich schuld am Unglück? Da heißt es ab Vers 16, da ging Obadja hin, Ahab entgegen und berichtete es ihm. Also berichtet ihm, dass Elia mit dem König reden wird. Und dann, Ahab aber kam Elia entgegen. Und als Ahab den Elia sah, sprach Ahab zu ihm, bist du da, der Israel ins Unglück stürzt oder bringt? Das war doch klar. Wenn was schief läuft, wenn Dürre kommt, wer ist schuld? Doch immer die, die Gott treu sein wollen. Das ist doch immer so. Ja? Ich habe vor kurzem von einer Predigt gelesen, eines Bruders, ich denke, es ist ein Bruder, in Berlin, der nur gesagt hat, also wir Christen, wir müssen uns vom Bösen fernhalten. Und dann spricht er eben vom Bösen und sagt auch, Lehren, die heute im Umlauf sind, Mann mit Mann, Frau mit Frau, ist nicht in Ordnung. Zurzeit ist die Staatsanwaltschaft am Ermitteln. Ich frage nochmal, wer ist schuld, wenn es schief läuft? Doch nicht die Verursacher. Nein, der eigentlich sich darum kümmert, dass es wieder besser wird im Volk. Wie sagt er, bist du da, der Israel ins Unglück bringt? Ha, also Elia wäre es gewesen. Aber was antwortet der Prophet? Vers 18, nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und den Baalen nachgefolgt seid, oder weil du bist. Das war's. Zwei Dinge. Was war die Ursache für das Ganze? Für die Hungersnot, für die Dürre. Du hast das Gebot des Herrn verlassen, also nicht nur er alleine, auch seine Frau, es heißt hier sogar sein ganzes Haus des Vaters, und ihr seid dem Götzen nachgefolgt. Die zwei Dinge kreidet Elia an. Und das ist auch die Frage für mich heute. Gibt es auch heute Götzen? Götzen im Christentum? Also, wenn ich so manches an Bibelkritik vernehmen muss, wo die Bibel nur noch mehr psychologisiert wird, wo Jesus gar nicht mehr als echter Mensch gelebt hat, da frage ich mich schon, gehört es da auch rein? Wenn ich dann höre, es gibt die charismatische oder die Pfingstbewegung, wenn du da nicht in Zungen redest, dann bist du eigentlich gar nicht richtig gläubig. Wenn ich an viel Sektierertum denke, ich meine jetzt christliche Sekten auch, ja, möchte jetzt gar keine bei Namen nennen, aber wenn ich daran denke, sind es nicht auch Götzen? Oder was jetzt besonders im Kommen ist, also Esoterik war es scheinbar schon immer, aber ich habe jetzt gehört, nicht nur Spiritismus und Schamanismus sind in Mode, sondern dieses ganze okkulte Zeug, Kontakte zur Geisterwelt, Kontakte zu Engeln, das ist dann wichtig. Sind das die modernen Götzen in der Christenheit? Wie hat ein Bruder es formuliert? Ich fand es ganz auf den Punkt gebracht. Wir Christen sind ja Salz der Erde. Und er sagt, das Ende ist nah, wenn aus dem Salz der Erde ein Zuckerguss für die Welt geworden ist. Das Ende ist nicht mehr weit, wenn aus dem Salz der Erde ein Zuckerguss für die Welt geworden ist. Ja, was lernen wir zum Beispiel beim verlorenen Sohn? Solange er nicht in sich geschlagen hat, war noch kein Weg zurück zum Vater. Da war alles andere schuld. Die Umstände, dass er von seinen, in Anführungszeichen, Freunden quasi ausgenommen worden ist. Begonnen hat die Umkehr erst, als er in sich schlug. Und so ist es heute. Viele schlagen lieber um sich, der andere ist schuld. Der Gerechte ist schuld, der Elia hat uns in die Lage gebracht. und es ist einfach nicht wahr. Ja, wie geht es weiter? Elia möchte das Volk ja gewinnen. Er möchte, dass sie wieder umkehren zu ihrem Gott. Und so legt er einen Vorschlag vor. Er kommt mit einem Vertrag quasi. Da heißt es dann in Vers 19, so spricht er jetzt zu Ahab: Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel. Dazu die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch der Isebel essen. Und es geht weiter und es spricht, also Ahab macht es dann, er sendet Boten, versammelt alle Propheten auf den Berg Karmel, sagt vielleicht dazu, der Karmel, der ist ziemlich weit im Norden Israels, also an der Mittelmeerküste schon, so da, wo heute Haifa ist. Da ist ein Berg, so 25 Kilometer circa lang und 5-6 Kilometer breit, 450-500 Meter in etwa hoch. Also dort ist der Karmel, da befinden wir uns jetzt örtlich. Und da tritt jetzt Elia vor das Volk. Da heißt es in Vers 21, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Verstehen wir heute nicht mehr ganz, aber wenn wir sagen würden, wie lange wollt ihr auf beiden Hochzeiten oder auf zwei Hochzeiten tanzen? Ja? Ist der Herrgott, so folgt ihm nach. Ist aber Baal Gott, so folgt ihm. Und das Volk erwiderte ihm kein Wort. Ja, das hätte mich jetzt erstmal entmutigt. Also ich sage, wie lange wollt ihr das machen, kommt keine Antwort. Also wenn ich heute euch fragen würde, ich denke schon, ihr könntet und würdet auch antworten. Ich meine jetzt irgendwas anderes, ja, wenn ich fragen würde. Und Vers 21 sagt dann, da trat Elia vor das ganze Volk und sprach, Vers 22, da sprach Elia zum Volk, ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn. Die Propheten des Baal aber sind 450 Mann. Also jetzt stellt er erstmal schön dar das Kräfteverhältnis oder wie sagt man das Zugverhältnis. Hier ein Prophet und hier die 450 anderen. Manchmal denkt man auch, Herr, gibt es wirklich keine anderen? Ich weiß nicht, was Luther damals gedacht hat, als er aufgetreten ist hier in Deutschland und gesagt hat, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, ich bleibe bei dem, was ich aus der Schrift erkannt habe. Da waren doch genügend Gegner, das Verhältnis war da vielleicht nicht besser. Und manchmal, denke ich, ist bei einem Prophet auch so, da bist du oder fühlst dich zumindest alleine. Dass das im Neuen Testament dann korrigiert wird, im Römerbrief, wo es dann heißt, aber was sagt dem Elia dann Gott selbst, nämlich, dass es doch 7000 Menschen gibt, 7000, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben, wo das ein Stück weit, ich empfinde, so ein bisschen auch kritisiert wird. Du bist nicht alleine, einmal ist Gott bei dir, aber es gibt immer auch andere, die wir vielleicht gar nicht sehen. Aber hier ist es tatsächlich so, es schaut rein augenmäßig optisch so aus, kein anderer, einer gegen 450. Aber Elia lässt sich da nicht entmutigen und das ist für mich, der hat einen Eifer, der hat, wie sagt man, Antrieb, der ist entbrannt für Gott. Er lässt, also ich hätte jetzt gesagt, das Volk sagt nichts, eins gegen 450, blasen wir es ab, gehen wir nach Hause. Elia macht aber hier weiter und dann kommt der Vorschlag, ja, gebt uns, also das heißt dem Elia und den 450, zwei Jungstiere, Vers 23 ist es, und lasst einen Jungstier erwählen und ihn in Stücke zerteilen und auf das Holz legen und kein Feuer darauf legen. So will ich den anderen Jungstier zubereiten und auf das Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Ah ja, jetzt kommt's dazu. Ja, zwei Lager quasi. Hier der Elia hat einen Stier, richtet ihn her für das Opfer und auch die Propheten richten her für das Opfer. Und dann Vers 24, was soll dann passieren? Dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen und ich will den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antworten wird, sei der wahre Gott. Da antwortete das ganze Volk und sprach, das Wort ist gut. Das Volk hat gesagt, das ist schön. Das wird jetzt interessant. Ja? Der Gott, der lebendig ist, der Wunder wirken kann, der soll dieses Opfer entzünden. Selber, also nicht Elia macht es oder die Propheten auf der anderen Seite. Nein, Gott selbst soll antworten. Und das ist natürlich ein schönes Spektakel, oder? Schauspiel. Da ist das Volk sofort da. Vorher haben sie noch nichts gesagt, aber jetzt sagen sie, das wird so gemacht. Ja, ist wie beim Vertrag. Jetzt ist der Stempel drauf. So, jetzt kann keiner mehr aus. Und Vers 25 redet Elia denen sogar zu, den anderen Propheten. Ich weiß nicht, was die gedacht haben in der Sekunde. Vielleicht haben sie Schreck bekommen. Vielleicht waren sie furchtlos. Elia hat sich nicht gefürchtet. Da lesen wir nichts davon. Er spricht zu den Propheten Baals. Er wählt euch den einen Jungstier und bereitet ihn zuerst zu. Denn ihr seid viele und ruft den Namen eures Gottes an. Aber legt kein Feuer drauf. Also ein bisschen Spott finde ich schon fast dabei. Wenn er sagt, hey, ihr seid 450, fangt ihr schon mal an, weil ihr seid so viele. Ich bin ja nur einer. Also er hat bestimmt noch mehr zu tun als Einzelner. Aber er vertraut hier Gott. Und dann nehmen die den Stier, heißt es in Vers 26, bereiten ihn zu und sie riefen den Namen Baals an. Vom Morgen bis zum Mittag. Das möchte ich mir gut vorstellen, wie die gerufen haben. Also, das war bestimmt nicht leise. Also, die haben gerufen. Aber, heißt es dann hier, da war keine Stimme noch Antwort. Und jetzt hüpften sie um den Altar, den man gemacht hatte. Jetzt hüpfen sie rum. Also, erst rufen sie, jetzt, weiß ich, von den Indianern hat man das manchmal so gesehen. Jedenfalls, ich weiß nicht warum, aber jedenfalls, die hüpfen jetzt um den Altar. Die wollen jetzt ihren Baal bewegen, dass er reagiert. Als es nun Mittag war, spottete Elia über sie und sprach, ruft laut, denn er ist ja ein Gott. Vielleicht denkt er nach oder er ist beiseite gegangen. Das würde man heute sagen, er ist auf die Toilette gegangen. Ja, vielleicht denkt er nach oder er ist auf Reisen oder er schläft und vielleicht wird er aufwachen. Ja. Das ist ganz klar gesagt, oder? Also wenn wir das heute sagen, kriegen wir wahrscheinlich von Medien, denke ich mal, eine ganz schöne Rückantwort. Aber Elia macht es hier. Er sagt, macht ruhig weiter. Wer weiß, was euer Gott alles so tut. Und die machen das auch. Vers 28 heißt es, sie riefen laut. Und jetzt geht's weiter. Sie machten sich Einschnitte nach ihrer Weise mit Schwertern und Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Also jetzt wird das Ganze schon härter. Also rufen und hüpfen, das geht jetzt nicht. Jetzt muss man sich schon ritzen, einschneiden. Aber was passiert? Als aber der Mittag vergangen war, weissagten sie, bis es Zeit war, das Speisopfer darzubringen. Da hätte ich auch mal gerne zugehört. Was haben die geweissagt? Ich frage jetzt nochmal, haben die da vielleicht in Zungen geredet? Aber das überlasse ich euch, lest es mal in euren Übersetzungen zu Hause nach. Aber, heißt es hier, Vers 29, da war keine Stimme, noch Antwort, noch Aufhorchen. Hey, die haben versagt, da geht nichts vorwärts. Da kommt nichts. Ach, wie schön, wenn Gott so wirkt. Und jetzt redet Elia zum Volk. Also vorher, er hat ja jetzt immer mehr zu den Propheten geredet, zu den Baalspriestern. Jetzt spricht Elia zum Volk, Vers 30. Tretet heran zu mir. Als nun das ganze Volk zu ihm trat, stellte er den Altar des Herrn, der niedergerissen war, wieder her. Und jetzt kommt etwas, da muss ich ehrlich sagen, das berührt mein Herz. Das eine ist das, was außen passiert, das Sichtbare. Aber was jetzt passiert, ist etwas, was vielleicht nicht jeder beim ersten Mal lesen schon verstanden hat. Ich lese es erstmal trotzdem und sage, was ich meine. 31. Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, an denen das Wort des Herrn ergangen war, du sollst Israel heißen. Und er baute aus den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her einen Graben, so breit wie für zwei Kornmaß Aussaat. In so einer Situation sowas zu tun, das zeugt auch von einem großen Herzen. Der Eifer ist das eine. Aber Elia weiß, Gott droht Gericht an, wenn dieses Volk hier im Norden, im Nordreich, nicht umkehrt, dann wird es Gott richten. Und dann wird, es ist ja jetzt schon keine Einheit mehr, es ist jetzt schon zwei Stämme und dort die zehn. Aber dann wird es hinweggeführt werden und wird verschwinden von, erst einmal von der Weltgeschichte. Nicht aus Gottes Augen, aber ich sage mir, es wird erst einmal für die Weltgeschichte nicht mehr sichtbar sein. Und in so einer Situation denkt aber Elia trotzdem an die Einheit des ganzen Volkes. Der hat da Zeit, die 12 Steine zu nehmen. Den eilt es nicht. Für heute, also in unserer Situation, ist auch die Frage, wie wichtig ist dir jetzt persönlich die Einheit des Geistes, die Einheit der Kinder Gottes? Jetzt auch in praktischer Weise. Wenn ich so denke an manche, die hier waren, die auch bekannt haben, dass sie gläubig sind, von denen wir es auch glauben und die leider jetzt nicht mehr unter den Christen sind, macht uns das einen Schmerz im Herzen? Ja. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, es ist auch das, was Gott gerne sieht, dass wir das verstehen. Wir sind hier da vielleicht noch, ja, wir sind auch Jüngere da, aber ich sage mir von meiner Sorte jetzt vielleicht noch 20, wenn es gut geht, wenn der Herr will und wir leben, vielleicht 10 Jahre, 20 Jahre, 30, aber irgendwann ist es mal so, dass wir oben bei ihm sind. Und glaubt ihr, dass dann zwischen echten Kindern Gottes noch eine Trennung ist? Ich glaube das nicht. Ich glaube, wenn, dann ist sie hier auf der Erde. Ich weiß, so wie bei Elia, wir dürfen nicht zum Bösen wechseln, um solche jetzt wieder herzubringen. Das wäre verkehrt. Aber was ist in unserem Herzen los? An was denken wir? Ist uns die Einheit des Volkes Gottes wichtig? Also Elia war es hier. 12 Steine, nicht 2, nicht 10, 12. Er sieht die Einheit. Auf so einem Altar opfert er. Ist es dir wichtig, die Einheit des Volkes auch zu sehen, dass du betest dafür, dass du dich aufreust, wenn woanders ein Aufbruch ist, ein geistlicher? Ja, kann ja auch manchmal passieren, dass man in der Weise schon so ist, dass man sagt, oh, bei uns ist nichts, aber bei den anderen, das freut mich jetzt nicht so. Das sagt man nicht, aber vielleicht denkt man es. Jedenfalls, Elia, er denkt an das ganze Volk Israel. Und jetzt richtet er das Holz zu, Vers 33, und zerteilt den Jungstier in Stücke und legt ihn auf das Holz. Und er sprach, jetzt hat er scheinbar irgendwelche Helfer, wir wissen es nicht genau, füllet 4 Krüge mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sprach, tut es noch einmal, sie taten es noch einmal, und er sprach wieder, tut es zum dritten Mal, und sie taten es zum dritten Mal. Und das Wasser lief rings um den Altar, und auch den Graben füllte er mit Wasser. Also das war jetzt wirklich, wie sagt man, watschelnass. Also das war jetzt so nass, da war es jetzt schwer, selber auch Feuer zu machen. Also dass ganz klar ist, wenn Feuer kommt, dann kann es nicht vom Elia kommen, weil das ja alles durchnässt, komplett. Und was machen die Propheten? 36, es geschah um die Zeit, da man das Speisopfer darbringt, das ist ungefähr gegen Abend dann schon, also einmal am Morgen eines, also es ist ein Brandopfer und da wird auch ein Speisopfer dazu getan und ebenso nochmal am Abend, also als es jetzt schon Abend wird, da trat der Prophet Elia herzu und sprach, O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, O Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist, damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Sehen wir nochmal den Eifer die Mühe, das Bemühen von den Propheten, das Volk auf die Seite Gottes zu bringen? Es war nicht seine Idee, er sagt es ja, es war, was Gott wollte. Und was geschieht, Vers 38, da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und es leckte das Wasser auf im Graben. Gewaltig. Feuer fällt vom Himmel. Müsst ihr mir vorstellen, wir sind da dabei. Erst ist alles ganz nass und jetzt kommt Feuer, das sogar das Wasser verzehrt. Und als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Die fallen nach vorne, also auf die Knie, auf ihr Angesicht. Ist immer so in der Nähe Gottes, man fällt nicht rückwärts, man fällt aufs Angesicht. Und sie rufen, der Herr ist Gott. Die Sache war entschieden. Jetzt war ganz klar, wer ist der Gott, der Wunder tun kann? Ja, der Gott, der das Bündnis, den Bund mit Israel geschlossen hat, der Gott, von dem Elia gesprochen hat. Großartig, ja. Aber Elia bleibt jetzt hier nicht stehen und sagt, wunderbar, jetzt habe ich meinen Auftrag erfüllt, jetzt kann ich ja eigentlich nach Hause gehen. Nein, wenn wir weiterlesen, Vers 40, da sagt Elia oder spricht, fangt die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entkommt. Und sie fingen sie und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie dort. Das lesen wir jetzt nicht so gerne. Also der vorherige Vers, der großartig. Gott hat eingegriffen. Aber was muss passieren im Volk Gottes, damit nicht sofort wieder Sünde kommt? Die das Ganze mit betrieben haben, die da feste dahinter standen, die müssen weg. Da hilft nichts. Da kann man das Evangelium nicht ändern. Das war damals zur Zeit von Elia so, das ist auch heute so. Ja, auch der Herr Jesus hat so geredet, in dem Prinzip nach. Gehe hin, also Jesus hat die Sünderin nicht verurteilt, aber sagt, gehe hin und sündige nicht mehr. Das muss man auch sagen. Also im Evangelium steht drinnen, wie man frei wird, wie man zu Gott kommen kann. Aber Gott erwartet dann auch, dass man sich lossagt von dem, was einem am Gottesdienst an der Treue zum Herrn hindert. Doch haltet ihr fest, großartig, Gott lässt Feuer vom Himmel herabfallen. Jesus sagt einmal, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Dürfen wir das vielleicht in 10 oder 20 Jahren noch sagen? Ihr wisst, was das bedeutet. Wenn uns andere Menschen sagen, aber es gibt doch so viele Religionen. Ja, du kannst doch auch anders zu Gott. Der Herr selbst hat es ganz deutlich gesagt. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist doch genauso scharf wie bei Elia. Ja, ich habe schon gesagt, da in dieser Predigt oder in dieser Schlagzeile, da heißt es ja, ein Prophet, also ein Prediger beleidigt die Religionen, hat sogar Hass geschürt oder zu Fremdenhass aufgerufen. Man nennt das dann geistliche oder intolerante Brandstiftung. Manche sagen sogar, es ist rassistisches Gedankengut. Also wie die. Ich möchte gar nicht weiter sagen, was da noch alles ausgedrückt wurde. Aber das gehört auch zur Botschaft, dass Gott uns liebt, aber die Sünde hasst. Jetzt kommen wir noch zu etwas, wo wieder ein Wunder passiert und es entgeht uns vielleicht, wir merken es gar nicht recht. Da ist es dann in Vers 41 so, Elia sagte zu Ahab, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wolle es reichlich regnen. Ich weiß nicht, wie genau das jetzt gerauscht hat, wir waren da nicht dabei. Aber Elia selbst, er geht dann auf den Gipfel von diesem Berg Karmel und beugt sich zur Erde und legt sein Angesicht zwischen seine Knie. Also der geht so nach unten, schaut dann unten durch wie das Wetter wird. Also was passiert jetzt? Wie schaut es aus? Und dann sagt er zu einem seiner Burschen, geh hin oder geh hinauf, schau zum Meer. Und der geht hin und schaut und spricht dann, in Vers 43 ist es ist nichts da. Schöner blauer Himmel, keine Wolke. Nichts da. Na gut, könnte man sagen, dauert vielleicht ein bisschen. Dann sagt Elia, geh wieder hin. Der schaut wieder, kommt zurück, sagt, das gleiche Wetter wie vorher. Nichts hat sich getan. Und ich denke mal, beim dritten, vierten, fünften Mal hätten wir jetzt gesagt, also Herr, jetzt wird es aber schon langsam eilig. Das Wunder hast du gewirkt, aber wo ist denn der Regen? Wo kommt denn der? Der war doch verheißen. Den hast du doch mir zugesagt. Also, mir geht es manchmal so im Gebet, wo ich auch sage, Herr, jetzt eil's aber. Jetzt ist aber wirklich schon mal, muss ich jetzt noch Geduld haben? Und der Herr in seiner Weisheit weiß das ja. Er weiß auch, wann das kommt. Ja, ich weiß es nicht. Aber so kann man, so ist es auch, dass wir Geduld üben sollen und Gott vertrauen sollen. Bestimmt. Also er macht es ja nicht, um uns zu ärgern, sondern er will uns jetzt trainieren, sage ich mal. Und bei Elia war es siebenmal so. Bis siebenmal musste der den Burschen schicken und nachschauen lassen, was ist jetzt? Aber beim siebten Mal kommt er zurück und spricht, siehe, es steigt eine kleine Wolke aus dem Meer auf, wie die Hand eines Mannes. Ja, so, kleine Wolke, nichts Besonderes, schaut aus von der Form her wie die Hand eines Mannes. Da hätte ich jetzt persönlich gesagt, also das reicht mir jetzt aber noch nicht. Also so eine kleine Wolke. Und da soll jetzt ein fester Regen kommen. Das mögen ein paar Tröpfchen sein, aber das langt doch nie. Das Land ist trocken, 3,5 Jahre. Da muss es ja regnen wie im Sturm. Aber das zeigt vielleicht, wie groß der Glaube von Elia ist. Ja. Da heißt es dann, da sprach er zu Ahab, gehe hin, oder zu dem Burschen, gehe hin und sage zu Ahab, spanne an und fahre hinab, damit dich der Regen nicht zurückhält. Also der rechnet jetzt nicht mit einem kleinen Tröpfchen, der rechnet jetzt mit ordentlich, dass es schüttet. Interessant, was hat denn Ahab jetzt gesagt oder wie hat der reagiert? Na, erst einmal passiert es so, es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein gewaltiger Regen. Ahab aber bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel. Jezreel, das ist ungefähr, je nachdem von wo die auf dem Karmel waren, 10 bis 20 Kilometer entfernt. Also es ist schon ein ganz schönes Stück. Und da wird man, wenn es so stürmisch ist und so viel regnet, da wird man ordentlich nass geschüttet. Und Ahab fährt also dahin und dann heißt in Vers 46, und das ist auch für mich wieder bemerkenswert, die Hand des Herrn kam über Elia, er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab her bis nach Jezreel. Also Elia war für mich ein Prophet und Ahab ist bestimmt nicht langsam gefahren, gehe ich mal davon aus. Also wenn du siehst, da kommt ein Sturm auf und du musst noch schnell das Getreide einholen, die Bauern, die eilen sich dann immer. Und auch bei mir, also wenn du jetzt ein Cabrio hättest, würdest du bestimmt nicht einfach zögern. Da heißt es möglichst schnell irgendwo hin, dass man geschützt ist. Jezreel war also eine befestigte Stadt, eine Festung. Da konnte man sich dann unterstellen. Aber interessant ist, dass der Elia sehr wohl das mithalten konnte, das Tempo. Also ich glaube, der war nicht langsam, der Wagen. Aber Elia konnte da plötzlich wie ein Dauerläufer das Tempo mithalten. Was für ein Wunder. Ja, Gott sorgt auch dafür, dass der Elia nicht patschenass wird. So war das. Es regnet. Gott segnet. Das sehen wir hier. Das Volk hat sich abgewandt von den Götzen, hingewandt zu Gott. In der Form, ich habe schon mal Namen genannt, damals zur Reformationszeit, als Martin Luther da auftrat, hat er sich vielleicht auch ähnlich gefühlt. Ja? Er hat gesagt, so viele gegen mich, die ganze Kirche und noch viel, viel mehr. Und ich bin allein über. Wir haben noch ein interessantes Bild, mit dem ich dann eigentlich auch schließen möchte, weil die Zeit vorgerückt ist. Wenn ihr mal Matthäus 17 aufschlagt. Wir haben noch etwas Schönes im Neuen Testament, wo auch Elia dabei ist. Wo eigentlich Gott ganz klarstellt, wie er Elia sieht, wie er Mose sieht und auch seinen Sohn. Matthäus 17, ich lese mir ab Vers 1. Da heißt es, und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führt sie beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Schon mal der Hinweis, nicht Jesus redet mit denen, sondern die reden mit Jesus. Und jetzt lesen wir weiter. Da begann Petrus und sprach zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns hier 3 Hütten bauen. Dir eine und Mose eine und Elia eine. Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Und als die Jünger das hören, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und dann geht es noch etwas weiter. Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Da haben wir nochmal Elia. Ja? Und wie schön von Petrus das eigentlich gedacht ist. Ja? Der denkt so menschlich, ach wie schön hier. Kein Ärger, Jesus ist da, unser Meister. Sogar Mose und Elia, das sind doch alles schöne, große Propheten. Ja? Jesus ist ein großer Prophet, Mose, großer Prophet und Elia auch. Aber bleiben wir doch beieinander, bauen wir eine Hütte. Wir wollen, dass es weiterhin so schön ist. Aber Gott denkt anders, der Vater denkt anders. Der Vater weiß, wer wir sind, aber er weiß auch, was sein Sohn ist. Dieser ist mein geliebter Sohn. Du kannst sicherlich in gewisser Weise zu Jesus sagen, Prophet, aber er ist viel, viel mehr. Er ist der Sohn. Ja? In dem Fall gehört er nicht auf die Stufe von Mose und Elia. Der steht drüber. Und das macht die Stimme auch deutlich. An dem habe ich mein Wohlgefallen gefunden. Wir werden es das nächste Mal, denke ich, sehen bei der Predigt, dass auch Elia schwach war. Wir haben es ja gelesen, er war ein Mensch mit Gemütsbewegungen wie wir. Er hatte auch seine Schwierigkeiten und schwachen Zeiten. Aber nicht der Sohn. Und das Schöne am Ende heißt es ja, Jesus muss sie anrühren, dass sie wieder aufstehen. Und als sie die Augen aufmachen, wen sehen sie noch? Ist noch da Mose? Ist da noch Elia? Nein. Sie sehen Jesus allein. Ja, was soll man mehr sagen? Wenn die Augen auf Jesus gerichtet sind, dann stimmt die Richtung. Nicht Mose ist so wichtig, nicht Elia ist so wichtig als Mensch. Er, der Sohn Gottes, ist wichtig. Und das ist vielleicht auch das, wo ich zum Schluss noch betonen möchte. Wenn wir eifern, für wen eifern wir dann? Ich hoffe nicht für irgendwas, sondern für den, der für uns gestorben ist. Das ist das Entscheidende. Ich denke auch, dass Elia das damals schon ein Stück weit gewusst hat, dass er für Gott eifert, für den, der ihn liebt. Aber das ist auch die Frage heute für uns. Wenn du eiferst, eifer nicht für den FC Bayern. Oder es gibt noch viele andere Sachen. Eifer für ihn, der dein Herr ist. Ich glaube, das will uns die Schrift sagen. Ich habe jetzt nicht weiter gelesen, dass das Volk damals in Israel, als Jesus gepredigt hat, auch diesen Elia erwartet hat. Die Verse könnt ihr selber nachlesen. Auch in Offenbarung wird nochmal davon gesprochen. Offenbarung Kapitel 11, die ersten 6 Verse, 2 große Zeugen, die da auftreten in der Geist und der Kraft von Elia. All das stimmt, das würde jetzt die Zeit sprengen, aber ich bin dankbar, ich wiederhole es nochmal, für Elia, dass er das gezeigt hat, dass er gebetet hat, Herr, wenn das Volk von dir wegläuft, dann segne es nicht. Aber wenn es umkehrt, dann schenk Segen in Fülle, dass er das gesehen hat. Das Zweite ist, dass in seinem Herzen war, um möge Gott doch das ganze Volk bewahren. Nicht nur die Garde, nicht nur die, wo man sagt, hey, das sind die ganz Tollen in der Gemeinde oder in der Christenheit, die stechen hervor. Nein, das ganze Volk hat er im Auge gehabt. Jedes einzelne Schaf, so wie auch beim Herrn Jesus, jedes einzelne Schaf liegt ihm am Herzen. Ob es nun viel oder wenig ist bei dem Schaf, ob es treu ist oder nicht. Aber, und das Dritte hier, auf wen schaust du? Ich glaube, Elia hat auf Gott geschaut, sonst hätte er das nicht bewirken können. Wenn einer das nicht macht, nicht kann, dann verliert er doch sofort die Kraft. Und das sollte auch bei uns sein. Bei Petrus war es ja so, Petrus hat ja dieses Wort empfangen. Er selber tut es ja in seinem Brief dann auch nochmal erwähnen. Sie sahen niemand als Jesus allein. Wenn uns das so passiert, dann haben wir auch die Kraft wie Elia. Amen.